sind im Epheserbrief im ersten Kapitel. Ja, Paulus betet für die Epheser und es sind lauter wichtige Dinge, um die er hier betet. Es sind Dinge, die wir kennen müssen, die wir wirklich verstehen müssen. Vers 17. Er sagt, ich gedenke eure in meinen Gebeten, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und Offenbarung in der Erkenntnis seiner selbst. Er betet, dass sie ihn selbst, Gott selbst, kennen, mehr als kennen, erkennen. Im Vers 18, er erleuchtet die Augen eures Herzens, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung ist. Und die Hoffnung, die wir in Jesus haben, dass wir die Ewigkeit mit ihm verbringen werden, mit Gott, in Gemeinschaft mit ihm im Himmel, seiner Herrlichkeit. Wir haben eine wunderbare Hoffnung als Christen. Und jetzt betet er noch um zwei Dinge. Er sagt zwei Dinge, die wir noch wissen müssen, die wir noch wirklich verstehen müssen in unserem Herzen. Damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung und was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist. Er hat schon von unserem Erbe gesprochen. Im Vers 11 hat er gesagt, in ihm, das heißt in Christus, haben wir ein Erbteil erlangt. Im Vers 14 sagt er, der Heilige Geist in uns ist die Anzahlung auf unser Erbe, die Erlösung seines Eigentums. Unser Erbteil ist die Erlösung, dass wir die Ewigkeit mit ihm verbringen werden, in seiner Herrlichkeit. Unser Erbteil ist letztendlich er. Jesus ist unser Erbteil. Und das ist wunderbar, wir sind die reichsten Menschen der Welt. Und wir sind begeistert darüber, da, wir haben ein Erbteil, wir haben ein Erbe in Gott, was für eine Gnade das ist. Aber jetzt spricht der Paulus von etwas noch Wunderbarem, etwas, was noch unbegreifbarer ist für uns. Er spricht hier im Vers 18 von seinem Erbe in uns. Ah, Paulus betet, oh Gott, öffne ihnen die Augen, dass sie sehen, dass sie dein Erbe sind. Paulus betet, dass wir nur sehen können, dass wir Gottes Erbe sind. Im Psalm 127 heißt es, dass die Kinder ein Erbe sind vom Herrn. Und Gott scheint uns genauso zu sehen. Wir sind seine Kinder und er sieht uns als sein Erbe. Im Psalm 94 bezeichnet Gott sein Volk als sein Erbteil. Das ist etwas, was wir gar nicht wirklich begreifen können. Wir können auch irgendwie verstehen, dass Gott unser Erbe ist, aber dass wir Gottes Erbe sind, wenn wir das nur verstehen würden, wenn wir nur wirklich begreifen würden, wie sehr Gott uns schätzt. Ich meine, wow, er besitzt alles. Er ist der Schöpfer, er hat alles gemacht, ihm gehört alles. Und die Bibel sagt uns, wir Menschen sind die Krone seiner Schöpfung, das Höchste. Er hat uns in seinem Ebenbild geschaffen, ihm gleich. Und er hat uns für sich selbst erschaffen. Deswegen sind wir hier. Aber wir wissen auch, dass die Menschen gefallen sind, dass die Menschen sich von Gott abgewandt haben und gesündigt haben und gefallen sind. Und wir haben uns in einem gewissen Sinn dadurch Satan übergeben. Aber Gott hat uns zurückgekauft. Das, was eigentlich immer seines, ihm gehört hat, sein hätte sein sollen. Sieh, der Gott hat uns nie verloren. Sondern wir haben uns von ihm abgewandt in unserem Stolz. Aber Gott hat uns so sehr geliebt, dass er uns zurückgekauft hat. Er will uns so sehr, dass er uns gekauft hat, dass er einen ungeheuren Preis bezahlt hat. Petrus schreibt uns darüber im ersten Petrusbrief im Kapitel 1 im Vers 8. Sagt er, dass wir nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder mit Gold erkauft worden sind, sondern mit dem kostbaren Blut Jesu, als einem Lamm ohne Flecken und ohne Fehler. Matthäus 13 hat Jesus uns dieses Gleichnis erzählt von dem Reich Gottes. Er sagt, das Reich Gottes gleicht einem Acker und einem verborgenen Schatz, der in dem Acker ist. Damals hatten die Leute keinen Safe oder keine Bank, wo sie ihren Reichtum hintragen konnten, ihr Geld. Und sie haben das oft vergraben. Und da ist dieser Mann, der über den Acker rennt und irgendwo drüber stolpert, über einen Schatz, der dort vergraben war. Vielleicht hatte der Besitzer ihn vergessen. Und Jesus sagt, dieser Mensch findet diesen Schatz in den Acker und er verkauft alles, was er besitzt. Und er kauft jenen Acker. Der Acker ist die Welt. Gott hat die Welt den Menschen gegeben, hat gesagt, macht euch die Erde untertan. Weil wie gesagt, die Menschen haben gesündigt und haben die Welt Satan übergeben. Und die Bibel sagt uns, dass jetzt er der Herr dieser Welt ist. Aber dann ist Jesus gekommen und er hat uns zurückgekauft. Er hat die Welt zurückgekauft. Auf den Preis für die Sünde bezahlt. In der Offenbarung im Kapitel 5 lesen wir von dieser Rolle mit den 7 Siegeln. Das ist der Besitzanspruch auf die Erde. Und wir sehen das Lamm. Nur den einzigen, der würdig ist, diese Rolle zu öffnen, diesen Besitzanspruch, diese Herrschaft anzutreten. Und Jesus hat alles gegeben, um den Acker zu kaufen, um die Welt zurückzukaufen. Er hat alles gegeben, sich selbst gegeben. Und er ist jetzt schon Eigentümer. Und er wird bald wiederkommen, um seinen Besitz anzutreten. Aber warum hat Gott diese Welt zurückgekauft? Um Urlaub zu verbringen in Mallorca? Warum hat der Mann den Acker gekauft in diesem Gleichnis? Warum hat er das getan? Um den Schatz zu bekommen, der in dem Acker war. Nun, der Acker ist die Welt. Was ist der Schatz? Der Schatz sind wir. Der Schatz bist du. Der Schatz bin ich. Wow, meinst du, Jesus hat alles aufgegeben? Jesus hat diesen riesigen Preis bezahlt, um die Welt zu kaufen, um mich zu erhalten? Ja, genau das. Du bist sein Erbe. Du bist sein Schatz. Ja, Jesus hat an dich gedacht, als er am Kreuz hing und den Preis bezahlt hat für deine Sünden, für meine Sünden, um uns zurückzukaufen aus der Hand Satans und der Sünde. Das heißt, wegen der vor ihm liegenden Freude, der Gemeinschaft mit dir und mir, hat er die Schande und das Kreuz erduldet. Er hat diesen Preis mit Freude bezahlt, aus freiem Willen. Weil er dich und mich so sehr liebt. Wow, wir fühlen uns oft mehr so als Trostpreis als als Schatz. Wir schauen uns an und wir sagen, oh, ich bin armselig, ich bin Schrott. Aber Gott sagt, nein, du bist mein Schatz. Du bist mein Reichtum. Und er schreibt hier von dem Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen. Gott sagt, wow, du bist mein Schatz, du bist herrlich. Und der Paulus betet, sagt, oh, ich bete, dass ihr Gott besser kennenlernt, wie er ist, wer er ist. Und ich bete, dass ihr die Hoffnung eurer Berufung erkennt, dass ihr die Ewigkeit mit ihm verbringen werdet. Und er sagt, ich bete, dass ihr erkennt, wie sehr Gott euch schätzt. Dass ihr sein Erbe seid. Ihr seid sein Erbe. Vater sagt, Gabi, du bist mein Schatz. Hey, ich kann gar nicht darauf warten, dich in den Himmel zu holen. Und diese intime Gemeinschaft mit dir zu haben, wie noch nie zuvor. Du bist mein Erbteil. Ja, wenn wir das wirklich verstehen würden, wie sehr Gott uns liebt und wie sehr er uns schätzt. Ich glaube, Gott liebt und schätzt uns noch viel mehr und er will uns noch viel mehr, als wir ihn wollen. Ach, unbegreiflich, dieses Wesen, was wir Gott nennen, diese Person, die uns geschaffen hat. Liebt uns so sehr, will uns so sehr, diese Gemeinschaft mit uns, dass er alles bezahlt hat. Und er sagt, oh, ihr seid mein Schatz. Überlegt euch das, wir nennen Personen, die wir schätzen, unseren Schatz. Schatzi, Gott nennt uns seinen Schatz. Oh, wenn wir das wirklich verstehen würden, diese Wahrheit. Ich glaube, wir würden nie mehr zögern, zu ihm zu kommen. Ich glaube, wir würden nie mehr auf uns herabschauen. Wir würden nie mehr an Gottes Liebe zweifeln, an seinem Wirken in unserem Leben. Hey, er hat gute Absichten. Wir würden nie mehr deprimiert sein, wenn wir das wirklich verstehen würden, wie sehr Gott uns schätzt. Und das ist die Wahrheit. Und überlegt euch das, wenn wir sein Schatz sind, wenn wir sein Erbe sind, dann wird er wiederkommen, um das zu beanspruchen und uns zu sich holen. Und dann wird er sich um uns kümmern. Wir wissen es, wir kümmern uns um das Zeug, was uns gehört, um unseren Besitz. Wir waschen unser Auto. Wie viel mehr kümmert Gott sich um die, die ihm gehören? Um seinen Schatz. Und Gott wird uns nicht verlassen. Und Gott freut sich an uns. Freut sich daran, dass wir ihm vertrauen als seine Kinder. So unvollkommen, wie wir sind. Aber wir rennen rum und wir können noch nicht wirklich reden. Ba, 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 da, da. Wir machen in die Windeln und... Ach. Aber hey, wenn das kleine Kind zum Papa kommt und sich nach dem Papa ausstreckt, so unvollkommen, so mit vollen Hosen und voll daneben gehaut und so schmutzig, wie wir sind, der Vater freut sich. Oder? Ihr Väter? Vater freut sich. Und wenn wir das wirklich verstehen, wie sehr Gott uns schätzt, dann werden wir eine ganz neue Sicherheit haben in unserem Leben. Und dann werden wir dieses Verlangen haben, das meiste aus dieser Beziehung mit ihm zu machen. Ja, wirklich Gelegenheit beim Schopf backen, dass wir Gemeinschaft haben dürfen, dass wir kommen dürfen. Beziehung mit ihm genießen. Und dann werden wir versuchen, ihm Ehre zu bringen. Weil wir wissen, ich gehöre nicht mir selbst. Wir sind um einen Preis erkauft worden, wir gehören ihm. Ich glaube, dann werden wir auch behutsam miteinander umgehen. Weil, weißt du was, die Person, die neben dir sitzt, ist Gottes Schatz. Paulus betet. Und sein Gebet ist immer aufs Wesentliche. Er geht an die Wurzel des Problems. Er betet nicht für höheren Selbstwert. Oh Gott, lass sie erkennen. Lass sie sich selbst lieben. Er betet nicht gegen Depression oder er betet nicht, dass sie heiliger leben. Was betet der Paulus? Er betet, dass wir Gott besser kennen. Er betet, dass wir die Hoffnung sehen können, die wir haben, den Himmel, dass das unsere Bestimmung ist, die Ewigkeit mit ihm in seiner Herrlichkeit. Und er betet, dass wir verstehen können, wie sehr Gott uns liebt, wie sehr Gott uns schätzt. Gott, lass sie sehen, dass er selbst unser Erbteil ist. Und er sagt, lass sie sehen, dass sie Gottes Erbteil sind. Und dann betet er weiter, und dass ihr wisst, was die überschwängliche Größe im Vers 19 seiner Kraft an uns ist, den Glaubenden ist, nach der Wirksamkeit der Kraft, der Macht, Entschuldigung, seiner Stärke. Die hat er in Christus wirksam werden lassen, indem er ihn aus den Toten auferweckt und zu seiner Rechten in der Himmelswelt gesetzt hat, hoch über jede Gewalt und Macht und Kraft und Herrschaft und jeden Namen, der nicht nur in diesem Zeitalter, sondern auch in dem zukünftigen genannt werden wird. Und alles hat er seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allen erfüllt. Vierte Punkt oder so, für den der Paulus betet, ist, dass sie erkennen, was die Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, ist. Nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Sagt, wenn ihr nur begreifen würdet, mit welcher Macht, mit welcher Autorität Gott in euch am Wirken ist und welche Kraft und welche Autorität er euch gegeben hat für euer christliches Leben. dieselbe Kraft und dieselbe Autorität, die Jesus aus den Toten auferweckt hat. Und dieselbe Kraft, mit der Jesus in den Himmel aufgefahren ist. Und dieselbe Autorität, mit der der Vater Jesus zu seiner Rechten gesetzt hat, ihm diesen Ehrenplatz, diesen Platz der Autorität, diese Stellung gegeben hat, der Vorherrschaft. Er hat ihm zum Herrscher gemacht über alles, alles ihm unterworfen, alle geistlichen Mächte. Und davon ist hier die Rede, wenn über von Gewalten und Mächten und Kräften und Herrschaft die Rede ist. Jesus ist überall. Über alle geistlichen Mächte, über Engel, Dämonen, über Satan, über den Tod. Weißt du was, dieser selbe Gott, der wohnt in dir, in der Person des Heiligen Geistes. Und du bist in ihm. Du bist Teil seines Leibes. Und du bist mit ihm positionell schon im Himmel. Kapitel 2, Vers 5, er hat uns, oder Vers 6, Entschuldigung, er hat uns mit auferweckt und mitsitzen lassen in der Himmelswelt in Christus. Hey, wir sind schon als sein Leib mit ihm in dieser Position der Autorität und der Stärke und der Herrschaft. Und deswegen hat Jesus seinen Jüngern gesagt, dass wir in ihm, in seinem Namen, Autorität haben, Dämonen auszutreiben. Das ist auch der Grund, warum Christen nicht von Dämonen besessen werden können. Der, der in uns ist, ist stärker als der, der in der Welt ist. Und ja, Jesus ist über allen. Über allen. Und deswegen haben wir auch die Autorität und die Kraft, Nein zu sagen. Nein zu sagen zu diesen Versuchungen, diesen Ansprüchen des Fleisches, diesen alten Gewohnheiten. Wir haben Autorität über unseren alten Menschen. Gott hat uns alle Ressourcen, alle Kraft gegeben, ein dynamisches, kraftvolles, Gott ehrendes Leben zu leben. Wir müssen es sehen, diese Kraft, diese Autorität, die Gott uns gegeben hat. Wir sagen, ich kann meine Alkoholsucht oder Nikotinsucht oder Sexsucht oder Habsucht oder Kritiksucht oder Selbstsucht, diese emotionale Gebundenheit, in der ich bin, ich kann die nicht überwinden. Wir sagen, ich werde nicht mit meinem aufbrausenden Zorn fertig. Ich kann diese lüsternden, unreinen Gedanken nicht überwinden, diese Faulheit, diese Unversöhnlichkeit, die Tendenz zu tratschen, Selbstmitleid nicht ablegen, nicht bezwingen, was immer es ist. Wir fühlen uns manchmal so hilflos und so schwach. Und es scheint, dass das Verlangen unseres Fleisches so stark ist. Und diese Versuchungen der Welt sind so überwältigend und unser geistiger Fortschritt ist so gering. Aber seht wieder, Paulus betet hier nicht. Er sagt nicht, Gott, gib ihnen die Kraft, aufzuhören mit dem Rauchen oder mit dem Saufen. Gott, gib ihnen Kraft, dass sie ihren fleischlichen Trieben widerstehen können. Paulus betet es nicht. Paulus kommt wieder auf das Wesentliche, an die Wurzel. Er sagt, Herr, öffne du ihnen die Augen, dass sie sehen, was sie bereits haben. Dass sie diese Kraft und diese Autorität, die sie in dir schon haben, erkennen. Dass sie erkennen, dass der allmächtige Gott in ihnen wohnt. Dieselbe Kraft, die mit derselben Kraft, die Jesus auferweckt hat aus den Toten. Er in dir wohnt, der über allem ist. Mächtigste Person im ganzen Universum. Wir müssen uns erkennen, wir brauchen nichts anderes. Wir brauchen nicht mehr als Jesus. Wir haben alles in Jesus. Das Problem ist nicht, dass wir mehr Kraft brauchen, sondern dass wir diese Ressourcen und diese Autorität, die Gott uns bereits gegeben hat, diesen Sieg, den Jesus am Kreuz für uns errungen hat, dass wir den nicht beanspruchen. die Dinge, die wir bereits haben, dass wir das nicht nutzen. Und wir sagen gerne, ah, ich bin süchtig, ich bin abhängig, ich bin so tief verletzt worden in meiner Vergangenheit. Ich kann die Vergangenheit, dieses Unrecht, was mir angetan worden ist, nicht überwinden. Und ich kann diese Person nicht lieben, ich kann mich nicht ändern. Ich stecke fest. Ich kann nicht weitergehen. Ich brauche Mitleid. Ich brauche Sozialfürsorge. Ich brauche irgendein Programm, irgendeinen Psychiater. Und Gott sagt, nein. Gott sagt, sei frei. Sei geheilt. Du brauchst kein Programm. Du brauchst eine Person. Das ist Jesus. Und er ist in dir. Und er ist der Mächtigste im ganzen Universum. Hey, alles ist unter seinen Füßen, heißt es hier. Die Dämonen, die geistlichen Mächte, deine Depressionen, die Sache, mit der du gerade ringst, dein Fleisch, deine Gebundenheit, deine schlechten Angewohnheiten, alles. Vers 22, alles hat er seinen Füßen unterworfen. Deshalb sagt uns Gott im 1. Korintherbrief, im Kapitel 10, also Gott ist treu, der nicht zulassen wird, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern mit der Versuchung auch einen Ausgang schaffen wird, sodass ihr sie ertragen könnt. Leute, wir müssen nie sündigen. Ja, wir sind schwach und wir werden immer wieder auf die Nase fallen, aber wir müssen nicht. Wir brauchen nicht. In Jesus haben wir die Autorität und die Kraft, Nein zu sagen. Zu sagen, nein, ich werde diese Sache nicht machen und uns umzudrehen und stehen zu lassen und wegzugehen, uns davon abzuwenden. Wir haben die Kraft, wir haben die Autorität in Jesus. Deswegen schreibt uns der Paulus im Philipperbrief im Kapitel 4 im Vers 13, sagt, alles kann ich in ihm, der mich kräftigt, alles. Nicht aus eigener Kraft, nicht unabhängig von ihm, aber in ihm kann ich alles. Wir können immer vorangehen. Wir können immer seinem Wort gehorchen. Wir können immer vergeben. Wir können immer das Richtige tun, wenn wir das wollen. Kapitel 3, wenn ihr gerade umblättert im Epheserbrief, Vers 20. Heißt es, Gott kann über alles hinaus tun, über die Maßen mehr, als wir erbitten oder erdenken, gemäß der Kraft, die in uns wirkt. Das Problem ist nicht, dass wir in Jesus nicht können. Das Problem ist meistens, dass wir nicht wollen. Wir wollen nicht vergeben. Wir wollen diese alte Angewohnheit nicht loslassen oder ändern. Wir wollen unser Fleisch befriedigen. Wir wollen nicht widerstehen. Das ist oft das Problem. Zumindest in meinem Leben. Ich weiß, bei euch ist es ganz anders. Wenn du Gottes Willen tun willst, dann kannst du es. Gott sagt, du kannst. Seiner Kraft und seiner Autorität. Gott hat dir alles gegeben, alle Kraft, alle Autorität, alle Kraft der Welt zur Verfügung gestellt, um ein siegreiches Leben zu leben, über Sünde, über den Teufel, über dein Fleisch. Und oft wollen wir das. Manchmal verlieren wir diese Wahrheit aus den Augen. Und diese anderen Mächte, die Welt, das Fleisch, scheinen so überwältigend, so stark. Und manche Christen wissen es einfach nicht, kennen diese Wahrheit einfach nicht. Manchmal sind unsere Umstände, unsere Situationen so erdrückend. Deswegen betet der Paulus hier. Ich sage da, ich bitte, damit ihr wisst, was die überschwängliche Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, ist. Nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke, die er in Christus wirken, wirksam werden, die hat er in Christus wirksam werden lassen, indem er ihn aus den Toten auferweckt und zu seiner Rechten in der Himmelswelt gesetzt hat. Hoch über jede Gewalt und Macht und Kraft und Herrschaft und jeden Namen, der nicht nur in diesem Zeitalter, sondern auch in dem zukünftigen genannt werden wird. Sagt er weiter, und alles hat er seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allen erfüllt. Alles ist unter seinen Füßen. Die Jünger haben das erfahren in Markus im Kapitel 6. Jesus ihnen sagte, fahrt hinüber ans andere Ufer des Sees, dem er die 5000 geschweißt hat. Die Jünger waren in dem Boot und dieser Sturm ist aufgekommen. Diese Wellen haben über das Boot geschlagen und die Jünger haben gerudert und gerudert und waren verzweifelt. Und Jesus hat sie zuerst beobachtet von dem Berg. Was ist dann passiert? Er ist über den Wellen zu ihnen gegangen, auf dem Wasser. Diese Situation, die so überwältigend war, die Wellen, die über den Kopf geschlagen sind, die zu hoch waren, die Situation, die zu hoch war, so überwältigend, die war unter seinen Füßen, diese Wellen. Jesus ist auf ihnen gegangen. Und weißt du, was diese Wellen, die dir über den Kopf schlagen, diese Situationen, Jesus hat sie unter seinen Füßen. Alles unter Jesus. Und Jesus kommt zu ihnen auf den Wellen und er spricht zu ihnen und er sagt, seid guten Mutes, ich bin's. Fürchtet euch nicht. Und dann heißt es weiter, und er stieg in das Schiff und der Wind legte sich. Stille, Friede. Und dann lesen wir weiter, ich glaube im Johannesevangelium, dass sie sogleich am anderen Ufer waren, wo sie hin wollten. Der Jesus hat das Werk vollbracht. Seine Kraft, seine Macht. Und Gott sagt es zu uns. Sagt es zu euch, er sagt, seid guten Mutes. Fürchtet euch nicht, ich bin's. Ich bin's, ich bin mit euch, ich bin in euch. Dasselbe Jesus, der in das Boot gestiegen ist, ist mit uns. Dasselbe Jesus ist in uns. Und wenn wir das wirklich verstehen, wer Jesus ist, und dass er in uns mit derselben Macht und mit derselben Autorität wirken will in unserem Leben, wie damals, dann werden wir wirklich Zuversicht haben und diesen Frieden haben, keine Angst mehr haben. Wir werden ruhen können in ihm. Und wir werden diesen Kampf aufnehmen und siegreich sein in ihm. Ah, seine Kraft in uns. Haben wir das wirklich verstanden? Ich meine, nicht nur da oben, sondern wirklich im Herzen begriffen, diese Wahrheit. Erwarten wir wirklich, dass Gott wirkt in unserem Leben, in unseren Ehen, in unserer Gemeinde? Seid ihr heute Morgen gekommen mit dieser Erwartung, dass Gott was tun wird, dass er zu dir sprechen wird, dass er dir begegnen wird, dass er dich verändern wird, dass er dich zurüsten wird? Oder verlassen wir uns auf unsere eigenen, auf unsere menschlichen Ressourcen? Problem ist, dass unser Glaube oft so passiv ist und ich rede da genauso zu mir. Wie zu euch. Ich glaube, wir sind in unserer heutigen Gemeinde, in unserer heutigen Zeit wirklich in einer Situation der Schwäche. Das Problem ist, uns geht so gut. Wir haben alles. Wir haben materiell alles. Wir können Dinge auf die Beine stellen. Wir werden immer verfolgt, so wie die frühe Gemeinde. Und hey, es gibt diese Psychotherapie-Schulen, die sprießen auf wie die, was sind die, Maiklöckeln, sagte sie. Die weißen Blumen da, die im Frühjahr blühen. Und es gibt alle möglichen Bücher über Selbsthilfe und über Gemeindebau, alle möglichen Tricks, die die Leute anwenden, Managementstrategien. Ich bin mir nicht sicher, wer es gesagt hat. Ich glaube, der Tozer war das, der gesagt hat, in der Apostelgeschichte, in der frühen Gemeinde, wenn man den Heiligen Geist rausgenommen hat, aus der frühen Gemeinde, dann wären 90% der Aktivitäten zum Stillstand gekommen. Er sagt, in unserer heutigen Gemeinde, wenn man den Heiligen Geist wegnehmen würde, 90% der Aktivitäten würden einfach weiterlaufen. Als ob nie was passiert wäre. Und ich glaube, das ist was Wahres dran. Wir brauchen Gott in einem gewissen Sinn nicht mehr. Ich meine, natürlich brauchen wir ihn, das ist eine Lüge. Aber all diese Dinge, all diese menschlichen Ressourcen, die wir haben, all diese menschliche Weisheit, ist wirklich Schwachheit vor Gott. Paulus hat gesagt, wenn ich schwach bin, dann ist er stark. Dann muss ich mich auf ihn verlassen und dann wird er wirken und er reagieren. Und Gott will Wunder tun in unserem Leben. Und Gott will Wunder tun durch unser Leben, im Leben von anderen Menschen. Und Gott will nicht, dass wir Menschen sind, die die Stühle wärmen, hier in der Gemeinde. Die sich berieseln lassen. In dieses angenehme, religiöse Gefühl und wir freuen uns über Gottes Wort und wir lassen uns berieseln und dann gehen wir nach Hause und lassen alles weiterlaufen, wie bisher. Wir sind geistlich träge, zu bequem, um uns zu ändern, um zu kämpfen. Lesen weiter in unseren Ratgebern die 10 einfachen Schritte zu einer glücklichen Ehe oder zu einem erfolgreichen Berufsleben oder zu einem guten Selbstwertgefühl und wir wurschteln uns in eigener Kraft so hin. Und Gott sagt, nein, ich habe so viel mehr. Oh, wenn du nur kennen würdest diese unvorstellbare Größe seiner Macht und seiner Autorität. Wurschteln in eigener Kraft und wir machen uns weiter Sorgen, weil, naja, letztendlich ist ja doch alles von uns abhängig, oder? Und wir erwarten nicht so viel von ihm, wir machen nicht so viele praktische Schritte im Glauben. Wir ändern uns nicht sehr viel. Und ich glaube, dass deswegen Jesus oft so unattraktiv geworden ist für die Ausstehenden, für die verloren gehen. Die Leute müssen mehr sehen in unserem Leben. Nicht uns, unsere menschlichen Philosophien, Tricks, Taktiken, sondern Gott. Seine Macht, sein machtvolles Wirken in unserem Leben. Es geht nicht um Programme, davon gibt es genug in der Welt. Sondern es geht um eine Beziehung, um eine lebendige, dynamische, kraftvolle Beziehung mit Jesus Christus. Das ist Christentum. Dass wir diese Autorität, diese Kraft, diese Ressourcen praktisch beanspruchen in unserem Leben. In diesen Bereichen, mit denen wir gerade ringen. Dass wir auf Gott vertrauen und uns einlassen auf dieses Abenteuer mit ihm. Dass wir erwarten, dass er seine Verheißungen erfüllen wird. Und dass er uns praktisch führen wird, dass er uns stärken wird, seinen Willen zu tun. Und dass er uns gebrauchen wird. Ich glaube, wir müssen uns viel mehr erwarten, dass er Wunder tun wird in unserem Leben. Und dass er Wunder tun will in unserem Leben. Und ich rede zu mir genauso wie zu allen anderen. Ich glaube, wir erwarten uns viel zu wenig. Wir kommen hierher mit viel zu wenig Erwartung. Wir gehen von hier hinaus mit viel zu wenig Erwartung. Gott will so viel mehr in unserem Leben tun. Wie diese Schriftstelle im Epheser 3 über unser Vermögen über unsere Erwartung hinaus. Wir müssen wirklich mit ihm rechnen. Darf ich uns heute Morgen dazu herausfordern, mehr von ihm zu erwarten, mehr auf ihn zu vertrauen, mehr Schritte im Glauben zu setzen, wirklich zu glauben, ich meine wirklich zu glauben in diesen praktischen Dingen, dass Gott mir Sieg geben wird in diesem Bereich meines Lebens, mit dem ich kämpfe. Dass Gott meine Ehe so viel besser, so viel mehr segnen will und wird. Dass er so viel mehr heilen will in meinem Leben, mich frei machen will, mich gebrauchen will. Ja, wenn wir das nur verstehen würden, diese Macht, diese Kraft, diese Autorität in unserer Beziehung mit Gott, wie viel wir wirklich haben in Jesus Christus. Paulus betet dafür, öffne ihnen die Augen. Öffne ihnen die Augen, Vater. Sagt ihm Vers 22, alles hat er seinen Füßen unterworfen. Und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, die sein Leib ist. Die Fülle dessen, der alles in allen erfüllt. Vater, hat Jesus alles seinen Füßen unterworfen. Und er ist unser Haupt. Paulus zeigt uns jetzt die Beziehung, die wir haben. Mit Jesus. Mit dem, der über allem ist. Mit dieser mächtigsten Person im ganzen Universum. Zeigt uns unsere Beziehung und er sagt, er ist unser Haupt. Und wir sind sein Leib. Okay, und wenn alles seinen Füßen unterworfen ist und wir sein Leib sind, an ihm sind, dann ist auch alles unter unseren Füßen. Oder? Weil wir in ihm sind. Und dann können wir mit ihm über diese Wellen gehen, durch diese Situationen durchgehen, mit ihm. Er hat absolute Autorität, er hat absolute Kontrolle über jedes Detail in unserem Leben. Über unsere Beziehungen, über unsere Finanzen, die Arbeit, die Schule, Probleme. Alles ist unter seinen Füßen. Alles. Vielleicht noch ein letzter Gedanke. Wo erfahren wir seinen Sieg? Wo finden wir und erfahren wir diese Fülle, die in Jesus ist? Wo erfahren wir dieses Wirken konkret? Lies nochmal Vers 22 und 23. Alles hat er seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allen erfüllt. Wo erfahren wir seine Fülle? Wo erfahren wir Sieg, seine Kraft, seine Zurüstung? Sagt in der Gemeinde, in lebendiger, in praktischer Gemeinschaft mit Brüdern und Schwestern. Dort, wo wir sein Wort hören und Gott in unser Leben sprechen lassen, wo wir füreinander beten, wo wir einander dienen, einander ermutigen, einander ermahnen, wo wir uns voreinander öffnen und uns demütigen, um Vergebung bitten und einander tragen. Gemeinde, dort, wo wir einander auf Jesus hinweisen und einander tragen. Gemeinsam beten. Deswegen schreibt uns, ich glaube, der Paulus, wer immer den Hebräerbrief geschrieben hat, Kapitel 10, sagt, lasst uns aufeinander Acht haben, um uns zur Liebe und zu guten Werken anzureizen, indem wir unser Zusammenkommen nicht versäumen. Und ich weiß, ich muss das euch nicht sagen, weil ihr seid hier. Heute Morgen. Aber lasst uns nie sagen, ich brauche die Gemeinde nicht. Manchmal bekommen wir so die Einstellung, ich weiß schon alles. Ich muss nicht mehr in die Gemeinde gehen. Ich brauche das Bibelstudium nicht mehr. Ich habe schon die ganze Bibel einmal gelesen. Ich brauche die Gemeinde, das Abendmahl, das Gebet miteinander, die Gemeinschaft mit Brüdern und Schwestern, ich brauche das nicht. Das kann ich auch zu Hause tun. Ich kann für mich allein als Christ leben. Gott sagt nein. Gott sagt, sonder dich nicht vom Leib ab. Die Gemeinde ist Gottes Programm für uns. Sein Bild, sein Modell für uns. Dort, wo wir seine Kraft und seinen Segen erfahren. Nicht isoliert irgendwie, sondern in Gemeinschaft. Und ich glaube, wir können da auch noch wachsen. Wirklich einander zu dienen und offen zu sein voreinander und füreinander zu beten. Füreinander zu hören auch. Und wenn wir uns absondern von seinem Leib, dann werden wir verwundbar. Aber wenn wir in seinem Leib sind, an seinem Leib sind, dann haben wir dieses Bild, dann ist alles unter unseren Füßen. Dann erfahren wir seinen Sieg und seine Fülle, wenn wir da aktiv involviert sind in seinem Leib. Das sind wichtige Dinge, die wir die letzten paar Wochen studiert haben. Dieses Gebet des Paulus. Ich glaube, jede einzelne Wahrheit hier ist extrem wichtig für unser Leben. Hat Kraft, wirklich unser Leben zu verändern, zu beeinflussen. Deswegen haben wir uns viel Zeit genommen, die Dinge anzusehen. Paulus betet hier um vier oder fünf Dinge. Er sagt, ich bete, dass sie Gott besser kennenlernen, ihn selbst, Gott kennen. Und dass sie ihre Hoffnung kennen. Erleuchte die Augen eures Herzens, damit wir wissen, was die Hoffnung seiner Berufung ist. Hey, wir sind auf dem Weg in den Himmel. Wir leben für den Himmel. Gemeinschaft mit ihm in Ewigkeit. Das ist unsere Hoffnung. Und er betet weiter. Hey, sie müssen wissen, wie sehr Gott sie schätzt. Wir müssen es wirklich verstehen, wie sehr Gott uns liebt. Dass wir sein Schatz sind. Für den er alles gegeben hat. Als letzter Punkt, wir müssen wissen, wie groß seine Kraft ist. Wie groß seine Autorität ist. Und wenn wir in ihm sind, dass wir teilhaben können, dass wir diese Ressourcen anzapfen können, die wir in Jesus haben. Wir müssen verstehen, diese Beziehung, die wir zu ihm haben. Er ist unser Haupt und wir sind sein Leib. Und wenn wir in ihm sind, dann ist alles unter unseren Füßen. Lass uns beten. Vater, wir beten dieses Gebet des Paulus. Wir schließen uns ihm an. Und Vater, der Paulus betet dieses Gebet für Gläubige. Für Leute, die so sehr gesegnet sind, die dir vertrauen, die erlöst sind, die ein Erbteil haben. Und auch betest du, Vater, weil es noch so viel mehr gibt. Und Vater, wir wissen, du hast mehr für uns in unserem Leben. Und wir wollen auch darum beten, Vater, am meisten, dass wir dich kennen, erkennen, Gott. Wie du bist, wer du bist, Herr, zeig uns mehr von dir, offenbar dich uns mehr. Wir bitten dich, Herr, zeig uns mehr von dem, was du für uns hast, unsere Hoffnung, unsere Gemeinschaft mit dir, Herr, den Himmel. Lass uns das nicht aus den Augen verlieren, Herr, diese ewige Perspektive. Wir beten auch darum, dass wir nicht vergessen, wie sehr du uns liebst. Dass wir dein Schatz sind. Und Vater, jedes Mal, wenn wir aufs Kreuz schauen, jedes Mal, wenn wir Abendmahl feiern, sehen wir Jesus, der den Preis für uns bezahlt. Lass uns das tief im Herzen verstehen, Herr, dass du für uns bist. Dass du uns liebst, Herr, dass wir dein Schatz sind. Und Vater, lass uns auch mehr, tiefer, praktischer verstehen und erfahren deine Macht und deine Kraft, Herr. Deine Autorität in unserem Leben, die uns verändert und uns zurüstet und stärkt, durch uns wirkt. Lass uns mehr auf dich schauen und weniger auf uns, Herr. Mehr von dir erwarten und weniger von unseren
Programmen oder unseren Anstrengungen. Lass uns verstehen, Herr, diese Beziehung mit dir als sein Leib zu unserem Haupt. Und Vater, wir erkennen, wenn diese Dinge da oben bleiben, wenn diese Wahrheiten intellektuell bleiben und Wissen bleiben, dann ist es fruchtlos, Herr, in unserem Leben. Dann ist es wertlos. Darum bitten wir dich, Gott, durch deinen Heiligen Geist, dass du das runterrutschen lässt ins Herz, dass du uns wirklich begreifen lässt, dass du uns das wirklich ergreifen lässt, Herr. Dass es nichts ist, wo wir sagen, oh, schön, gut, ich weiß jetzt, sondern dass wir uns wirklich einlassen, Herr. Im Vertrauen, dass es lebendig ist, Herr, in unserem Herzen. Ich bitte dich das besonders, Herr, für diese nächste Woche, wo wir dich suchen wollen. Vater, lass uns deine Kraft, deine Vollmacht erfahren. Sprich zu unserem Herzen, wie sehr du uns liebst. Zeig uns mehr von dir. Begegne uns, Herr. Stärke unseren Glauben. Gib uns Erwartung, Herr. Dass diese Dinge, diese Sehnsucht nach mehr von dir auf unserem Herzen brennen. Wir wissen, Gott, dass du gute Pläne hast für unser Leben und für uns als Gemeinde und für die Menschen, die mit uns in Berührung kommen. Dafür danken wir dir. Wir wollen voll Erwartung in die Zukunft schauen mit dir. In dieses Jahr 2001, Herr. Ja. Wir wollen erwarten, dass du Wunder tust in unserer Mitte. Wir wollen erwarten, dass das Jahr ist, wo du wiederkommst, Jesus, und uns zu dir holst. Wir wollen erwarten, dass du uns stärkst, weil wir wissen nicht, dass wir nicht aus eigener Kraft leben können. Und darum bitten wir dich, ja, um mehr von dir in unserem Leben und weniger von uns.